Danke, Lucia, für das Thema, mit dem ich ähnlich wie Professor Hanzel am Anfang wenig anfangen konnte, weil ich mir natürlich nicht anmaße, jetzt über die urogynäkologische Funktionsdiagnostik und vor allem den Sinn und Unsinn derselben zu diskutieren. Und ich darf vorwegnehmen, dass ich mich klar meiner Zunft und meines Ursprungs eher mehr auf die kolorektale Funktionsdiagnostik konzentrieren, vor allem auf die Frage, sind wissenschaftliche Daten Schnee von gestern? Ich werde also den Anspruch, und wir haben ja das heute und gestern schon gehört, die morphologischen Gegebenheiten sind da, was fordern wir Chirurginnen und Chirurgen jetzt tatsächlich von der Industrie, wie wir die Funktion im Beckenboden genau überprüfen können. Schnee von gestern kann ich nur auf dieses Buch hinweisen und damit eigentlich schon den Vortrag beenden. Da geht es aber in erster Linie um nette Geschichten aus der Zeit unserer Jugend, in meinem Fall den späten 70er und den Anfang 80er Jahren, also Kindheit besser gesagt, kann ich nur wärmstens empfehlen. Nun, warum brauchen wir diese wissenschaftlichen Daten? Kollege Hanzel hat es ja schon gesagt, nicht nur für den Gutachter, für den gerichtlichen Gutachter, sondern wir sind ja hier in den heiligen Hallen der Medizinischen Universität Wien. Letztendlich fordern es die Reviewer. Ja? Und ich habe selbst ein Review einer Arbeit aus unserer Arbeitsgruppe, damals noch in Innsbruck, zurückbekommen. Und da kommen halt die alltäglichen Floskeln der Reviewer, do not present any data oder I recommend to prolong the follow-up period, damit man das Papier dann nie publizieren kann. Und dann macht man halt irgendwo noch eine Anomanometrie dazu oder man erweitert das ganze Spektrum noch um einen Fragebogen und plötzlich wird das Manuskript angenommen. Ob das tatsächlich unseren Patientinnen und Patienten hilft, das ist eine andere Frage und ich glaube, wir können das und sollen das gerade im Rahmen eines solchen interdisziplinären Symposiums aktiv diskutieren. Die funktionellen Probleme, die wir tagtäglich begegnen, das sind die Stuhl- und die Blasenentleerungsstörungen und die Sexualfunktionsstörungen, die wurden heute schon diskutiert und ich denke, das ist tatsächlich ein Open Field, da gibt es zu wenig wissenschaftliche Evidenz und das muss und ich glaube, das ist der Anspruch, den wir heute stellen müssen, weiter untersucht werden und ich denke, dass gerade so ein Symposium ein richtiges Medium diesbezüglich ist. Der chronische Schmerz wurde noch wenig beleuchtet. Ich glaube, das würde auch diesen Rahmen sprengen. Ich möchte aber das nur anregen, vielleicht auch in der Programmplanung der nächsten Symposien dieser Art mit einfließen zu lassen. Der Hintergrund, warum wir uns über Funktionalität unterhalten, ist, dass es zunehmend in der Beckenbodenchirurgie, egal welcher Zunft, ob der Urogynäkologie oder der kolorektalen Chirurgie gefordert wird. Der Funktionserhalt und die Funktionswiederherstellung ist ja sozusagen das Mission Statement aus auch unserer Arbeitsgruppe für Funktionalität in der kolorektalen Chirurgie. Das Interesse steigt, gerade wenn wir neuere Techniken anschauen. Ich schaue schon gespannt auf die nächste Sitzung, wenn es darum geht, neue Zugangswege kritisch funktionell zu überprüfen in der kolorektalen Chirurgie wie der TAT-TME, aber auch dem Einsatz von Robotern in der Chirurgie, wo wir meinen, und das ist gestern schon diskutiert worden, nervenschonender zu operieren, aber auch natürlich im mittleren Kompartiment bei der mesometrischen Exzision. Nun, das anteriore Resektionssyndrom wurde heute auch schon angesprochen und das soll sozusagen den Anstoß geben. Machen wir zu viel elektrophysiologische Untersuchungen, mit denen wir heutzutage eigentlich nur mehr wenig anfangen können, um meinen Vorredner fortzusetzen? Oder benötigen wir mehr Scores, benötigen wir mehr anamnestische Tools, mit denen wir unsere Patientinnen und Patienten beurteilen können? Ich glaube, ja. Muss mir aber auch selber immer wieder die kritische Frage stellen, verwende ich diese Bögen zu wenig in meiner Sprechstunde? Auch das kann ich mit leider Gottes Ja beantworten, weil es dann irgendwo an der Zeit mangelt, wenn man schaut, wie lange diese Gespräche dauern. Und ich glaube, du hast das gezeigt, gerade auf dem Gebiet der Sexualmedizin sicherlich ein noch intimeres Thema, aber das benötigt einfach Zeit. Nun, aber es ist evident, Lars, 50%. In unterschiedlicher Abstufung natürlich bei unseren Patientinnen und Patienten nach vorderer tiefer Rektumresektion. Das kann man nicht wegdividieren und wir müssen und dürfen unsere Patientinnen und Patienten darüber aufklären. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Aber wenn man diese erschreckenden Daten anschaut, dann ist jetzt schon ein bisschen ältere Arbeit, aber trotz alledem, knapp 50% dieser Patientinnen und Patienten sind eben schlecht aufgeklärt oder haben, wir haben das heute auch schon am Vormittag gehört, haben nichts gehört über eine mögliche Sexualfunktionsstörung vor dem operativen Eingriff. Und das sollen wir uns eigentlich zu Herzen nehmen. Und so einfach wäre es. Das ist der Anspruch. Wir können das hinterfragen. Das ist der LAS-Score, den Sie in verschiedenen Sprachen validiert anwenden können und auch herunterladen können, der sich eben mit den unterschiedlichen Funktionsstörungen wie der Inkontinenz, aber vor allem dem Gefühl der inkompletten Stuhlentleerung, einer erhöhten Stuhlfrequenz oder dem Urge-Syndrom auseinandersetzt und eigentlich sehr einfach anwendbar ist. Aber auch da ist wieder die Diskussion, wende ich das jetzt nur postoperativ an oder macht es Sinn, auch so einen Score vor der Operation durchzuführen? Und Kollege Brunner lacht schon, weil er wird das in den nächsten, in seinem Referat auch genauer beleuchten. Ich danke dieses Tier Max Wunderlich, einem Pionier und sicherlich einem Schüler des berühmten St. Mark's Hospitals in London, die sich ja natürlich mit der Elektrophysiologie am Beckenboden sehr eingehend auseinandergesetzt haben, aber der sich selber auch die Frage stellt, und da zitiert er Bruno Roche, der das seinerzeit publiziert hat, ist wirklich die Pudendus-Latenz-Messung noch aktuell oder haben wir sie überschätzt oder hat sie überhaupt noch einen Einfluss auf die therapeutische Planung oder auf die Planung, OP-Planung vor kolorektalen Eingriffen? Sie wird ja eigentlich nur mehr in, also ich kann sie selber nicht, muss ich ehrlich gestehen, und wird immer weniger angewandt und in diesem diagnostischen Parcours vor kolorektalen Eingriffen eigentlich verschwindend nur mehr angewandt. Nun, wie sind jetzt Veränderungen präoperativ zu erfassen? Und auch da stoße ich in dieselbe Kerbe wie Professor Hanzal. Wir machen es ja auch immer weniger, außer im selektionierten Patientengut beziehungsweise bei ganz speziellen Fragestellen, aber nicht dogmatisch bei allen, auch wenn das schön wäre, wenn man das natürlich so an Daten sammeln könnte. Die 2D- oder die 3D-Sonographie sicherlich eine sehr gute, vor allem auch dynamische Untersuchungsmöglichkeit, wo man eben nicht nur das hintere Kompartiment, sondern vor allem das mittlere und das vordere Kompartiment bei Funktionsstörungen oder eben wie Senkungsbeschwerden, die ja selten isoliert auftreten, erfassen kann. Nun, die Anomanometrie ist schon angesprochen worden. Auch da gibt es gute Daten, dass was das Outcome beziehungsweise was früher wurden diese Parameter als Surrogatparameter verwendet und als primäre Endpunkte Änderung des Ruhedruckes beziehungsweise des Kneifdruckes. Auch das hat sich eigentlich gezeigt, dass das immer weniger in der Praxis angewandt wird. Und erinnern Sie sich an mein Anfangstier, wo wir es ja eigentlich nur für die Studien machen. Das sei jetzt hier wirklich nur provokant angesprochen. Aber die Anomanometrie, auch da gehört es dazu, wie untersucht man oder wie beurteilt man diese Kurven, dass sie tatsächlich auch eine Aussagekraft für den individuellen Patienten haben. Die Videodefekografie, konventionelle Defekografie, sicherlich eine Methode, die gerade bei Senkungsbeschwerden auch eine Enterozele, eine Sigmoidozele in erster Linie bestätigen können, weil die klinische Untersuchung meines Erachtens nach, und da verdanke ich die Ausbildung bei Lehrern, die eben auf solche funktionellen Tests oder auf solche bildgebende Verfahren noch nicht zurückgreifen konnten oder nicht ausschließlich zurückgreifen konnten und eben der klinischen Untersuchung vertraut haben. Wesentlich genauer ist die dynamische Beckenboden-MRT, wo Sie ja nicht nur das hintere, sondern auch das mittlere und das vordere Kompartiment untersuchen können, um kombinierte Prolaps-Syndrome feststellen zu können. Ich werde gleich auf die Diskussion, ob das in einer sitzenden oder in einer liegenden Position besser ist, noch zurückkommen. Wenn man aber jetzt schaut, dynamische Beckenboden-MRT, tolle Untersuchung, eigentlich brauche ich die Patientinnen und Patienten nur mehr in die Röhre schieben, vorausgesetzt, dass sie oder er keine Platzangst hat und kann dann also eine Diagnose stellen und dann elegant meine Operation planen. Ist das tatsächlich so? Frank Hetzer aus damals noch St. Gallen, jetzt in Lind in der Schweiz, hat sich damit auseinandergesetzt und geschaut, wie beeinflusst denn tatsächlich die Diagnostik unser therapeutisches Vorhaben hier bei Patientinnen und Patienten mit unterschiedlichen proktologischen Krankheitsbildern, das hier rot unterlegt, die Diagnose vor der MR-Defekografie. Das waren also durchwegs Patientinnen und Patienten mit einem Sphinkter oder wo ein Sphinkter-Repair geplant war, bei einer Patientin eine sakrale Neurostimulation, und dann hat man halt unterschiedliche Befunde in der MR-Defekografie noch mitdiagnostiziert, wie eine Enterozele oder doch eine Intussusception und eine Beckenbodensenkung als Ganze, und dann hat man hier grün unterlegt, letztendlich die Therapie abgeändert. Und das ist ganz interessant, dass doch ein derartiges dynamisches Diagnostikum den Operateur beeinflusst hat und die Therapie dann auch letztendlich geändert hat. Das ist sicherlich eine sehr kritische Arbeit, die man weiter diskutieren sollte. Was macht man nun? Es wurden auch viele Untersuchungen angestellt, die verglichen haben, ist jetzt die Sonographie, die dynamische Untersuchung des Beckenbodens besser als die MR-Defekografie, und letztendlich ist man zu dem Schluss gekommen, wenngleich das auch statistisch schwierig zu untersuchen ist, dass egal was Sie machen, letztendlich ja die Untersuchung oder das Ergebnis der Untersuchung dasselbe bleibt, und auch da wieder eine kritische Anmerkung meinerseits: Ist es dann überhaupt notwendig, diese Untersuchungen durchzuführen? Ich habe es schon erwähnt, die dynamische Beckenboden-MRT, auch da neuere Untersuchungen, die gezeigt haben, na gut, wenn ich jetzt eine Patientin im Liegen in das MR schiebe, dann habe ich ja nicht die physiologischen Verhältnisse, vor allem die Schwerkraft ist ja eine ganz andere, und dann hat man das verglichen, einmal eine Gruppe, wo man die Patientinnen sitzend in das MR gestellt hat und einmal liegen, und Sie sehen das also hier, die linken Abbildungen zeigen also den sitzenden Befund, und Sie haben also gewisse Senkungssyndrome natürlich im Sitzen wesentlich besser dargestellt als im Liegen, aber es kommt auch auf der anderen Seite, und das sind die unteren, zu einer Überschätzung gewisser Senkungsbeschwerden, wie hier im mittleren Kompartiment im rechten unteren Bild dargestellt, im liegenden MRT. Also hier durchwegs Unterschiede in der Untersuchung, aber nicht jeder kann sich so ein sitzendes oder so eine aufrechte Spule leisten. Das ist ja, was ich weiß, auch nicht flächendeckend angeboten. Und wenn Sie schauen, es ist natürlich eine sehr teure Untersuchung. Zu den Kosten werde ich gleich kommen. Speziell beim Rektumprolaps, wenn Sie das hier betrachten, da hat man überhaupt einen roten Strich gezogen, hat gesagt, die klinische Untersuchung ist das Entscheidende, und ich werde abschließend auch noch die Ergebnisse einer Expertenkonferenz, die wir im Auftrag dieser Arbeitsgruppe Funktionalität letztes Jahr in Hamburg durchgeführt haben, zeigen, dass das ja auch so ist, dass die Diagnostik, die weiterführende Diagnostik ja nur in individualisierten Fällen notwendig ist. Aber auch hier die anale Manometrie und die Defekografie bei einem eindeutigen Rektumprolaps eigentlich hat keine Wertigkeit mehr. Nun, wir wissen, unsere Patientinnen und Patienten werden immer älter, das zeigt diese amerikanische Übersicht, die weißen Balken zeigen das Jahr 2030, Science Fiction, und doch aufgrund unserer Alterspyramide haben wir es mit älteren Patientinnen und Patienten zu tun, da von vornherein schon auch beim gesunden Menschen sind Unterschiede darzustellen. Also wir wissen, der ältere Mensch hat natürlich auch morphologische Veränderungen, und das Ganze spiegelt sich natürlich auch in der Funktion wider, und das sind jetzt notabene nur gesunde Patientinnen, gesunde Frauen, die untersucht wurden, einmal unter 50, einmal über 50 Jahren, und wir sehen, da sind natürlich Unterschiede signifikanter Natur im Ruhedruck, aber auch in den Rektaldruckmessungen gegeben. Das muss man natürlich beobachten, das heißt auch in der gesunden Bevölkerung sind da schon Unterschiede gestellt und das muss dann auch kritisch natürlich bei der Diagnostik tatsächlich kranker oder funktionsgestörter Individuen berücksichtigt werden. Ich habe die Kosten angesprochen, jetzt können wir natürlich untersuchen, was das Zeug hält, sofern man Zeit hat. Ich bin jetzt von Innsbruck nach Berlin gegangen, da ist das nicht mehr ganz so, dass man bei jeder Patientin ein dynamisches Beckenboden-MRT macht, den Luxus hatten wir in Innsbruck, aber wenn man die Kosten anschaut, das sind jetzt aus der GOE entnommen, aber das sind natürlich die Beckenboden-MRT mit über 4000 Punkten, eine Untersuchung um etwa 353 Euro, doch deutlich erhöht. Und wenn man das natürlich in die Praxis einführt, dann wird einem der Kaufmann bald einmal auf die Füße steigen. So bleibt eigentlich nur noch, mache ich einfache Untersuchungen zur Abklärung von Funktionsstörungen im kolorektalen Bereich, wie die Kolon-Transit-Zeitmessung, brauche ich eigentlich nur ein Röntgen machen, oder reduziere ich meine Diagnostik einzig und allein auf den Untersuchungsfinger, der unumstritten einer der wichtigsten Untersuchungsmedien heutzutage ist, nicht nur für Weltmeister, sondern in erster Linie für uns Medizinerinnen und Mediziner. Und das ist ja auch validiert. Es gibt den TRESS-Score, wir verwenden ihn eigentlich auch regelhaft jetzt in unserer proktologischen Ambulanz, mit dem Sie also einen Schließmuskeltonus in Ruhe und bei Willküraktivität eigentlich sehr einfach überprüfen können und dann vor allem auch nachverfolgen können. So sind wir Diagnostik und Therapie in einem und ich stoße da in die Kerbe der Physiotherapie und es freut mich ganz besonders, dass auch diese Disziplin hier in diesem interdisziplinären Symposium stark vertreten ist. Da habe ich Fotos von einerseits Elisabeth Bulker, die uns in Innsbruck tatkräftig unterstützt hat, nicht nur in der Therapie, in der Beckenbodentherapie, weil ich meine, dass diese Kolleginnen und Kollegen schon wesentlich früher, nämlich in der Abklärung, und das war der Punkt, und es ist ja heute auch schon diskutiert worden, in der Abklärung unserer Patientinnen und Patienten mit eingebaut werden sollten. Und das ist Christine Norton aus dem bereits erwähnten St. Mark's Hospital. Dieses Foto gefällt mir besonders gut, weil es auch noch einmal den Begriff des Biofeedback sowohl hier am Monitor als auch aber natürlich das Feedback, das von der Physiotherapeutin per se kommt, eindeutig widerspiegelt. Nun, diese rezente Arbeit, und jetzt greife ich ein bisschen doch in die gynäkologische Literatur, zeigt, dass aber nicht nur Funktionsveränderungen bzw. Funktionstests unterschiedlich zu bewerten sind. Das sind Untersuchungen an älteren Patientinnen, multimorbiden Patientinnen, die aufgrund ihrer Komorbiditäten natürlich, und das ist rechts in den Spalten dargestellt, den Allgemeinzustand, den Health Status und zwar vor allem den selbstberichteten Gesundheitszustand beträchtlich und signifikant, wenn man statistisch analysiert, beeinflussen. Und das ist ein Punkt, der natürlich in diesen ganzen Studien, wenn man jetzt irgendwelche anomanometrischen Ergebnisse oder elektrophysiologischen Ergebnisse kritisch bewerten soll, meines Erachtens nach zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, steht zwar dann immer bei den Patient Characteristics als Comorbidities dabei, aber wie die auf die einzelnen Funktionsstörungen hier im rechten Diagramm dargestellt Einfluss haben, das wird wenig analysiert und da können wir uns ja eigentlich nur aus der gynäkologischen Literatur ein Scheibchen abschneiden, weil da wird es sehr wohl untersucht und natürlich auch als kritisch untersucht. Nun, wie kann nun die Beckenbodendysfunktion, wenn ich jetzt schon kritisch die einzelnen Tests anspreche, weiter untersucht werden? Und das sind die Fragebögen, das sind die Scoring-Systeme, die uns ja vorlegen, eine ganze Palette an Fragebögen. Ich wünschte mir mehr Zeit, um die in unseren klinischen Alltag mit einzubauen. Ich habe es nicht, vielleicht mag das eine faule Ausrede sein, aber ich gebe das auch nur ungern jetzt an Studentinnen und Studenten weiter und sage, macht das im Rahmen eurer Diplomarbeit, weil ich glaube, den Anspruch haben wir schon, den müssen wir machen und wenn, dann muss ich das selber mit dem Patienten oder im Rahmen von Patient Empowerment dem Patienten selbst überlassen. Da gibt es ja auch super Projekte, nicht zuletzt auch hier aus Wien, die dieses Konzept vertreten. Sie sehen, es gibt alle Menge von Scores. Ich möchte das rasch überspringen. Ich möchte es Ihnen nur zeigen. Die einen, sie werden häufiger verwendet, wie hier der Cleveland Clinic Constipation Score oder der Altomare Score, der Obstructive Defecation Syndrome Score. Sie sehen, die Zitationsindizes hier dargestellt wird, also in der Literatur oder in der Community sehr häufig verwendet und der sicherlich am häufigsten verwendete Inkontinenz-Score ist der Cleveland Clinic Florida Score. Mir persönlich ist er etwas zu wenig, weil er hat eben gerade den Item Dranginkontinenz nicht berücksichtigt und da wäre der St. Mark's Score, der völlig ident ist, nur eben die Urgency noch mit hinzuzieht, ja etwas ausführlicher. Aber Sie sehen, sehr häufig verbreitet. Low Anterior Resection Syndrom, also unser Anspruch an Funktionstests, sind mannigfaltig. Sie sehen, all diese Einschränkungen, Funktionsstörungen wie reduzierte Dehnbarkeit des Neorektums nach Rekonstruktion, die reduzierte Kapazität, die reduzierte Stuhlkonsistenz, das Stuhlvolumen, all das muss berücksichtigt werden, wenn wir mit unseren Patientinnen und Patienten über etwaige Funktionsstörungen nach anteriorer Resektion sprechen, berücksichtigt werden. Und das sind die Kontinenzmechanismen. Wir haben sie heute schon in den anatomischen Vorträgen gesehen. Ich möchte auch noch einmal vor allem die Innovation ansprechen und mögliche Zugangsalternativen, wie wir jetzt in der nachfolgenden Sitzung vorgestellt bekommen werden, die gerade diese Nervenstrukturen und gerade dieses konfuse Nervengeflecht an unserem Beckenboden adressieren. Und ich bin gespannt jetzt vor allem auch auf die langzeitfunktionellen Ergebnisse, die ja noch teilweise ausstehen. Das heißt, sollen wir jetzt nur Fragen, Scores verwenden? Ich habe jetzt ein Fragezeichen hinterlassen mit all unseren Möglichkeiten wie dem LAS-Score oder den mannigfaltigen Lebensqualitätsbögen oder sollen wir jetzt doch messen? Ich lasse das offen, vielleicht können wir diskutieren, vielleicht ist es der Anspruch auch an die Industrie, hier noch einfachere Messmethoden zu entwickeln, die wir während unserer Operationstätigkeit anwenden können und das sind jetzt noch die Abbildungen, die heute aber schon gezeigt wurden von Thilo Wedel oder sind es wirklich wir Chirurgen, die unsere Techniken noch verfeinern sollen und da natürlich auch ein Blick auf Norbert Runkel, der die nervenschonende Rektumchirurgie ja mit revolutioniert hat. Und ich bin froh, dass er als kritischer Beobachter in unserer Arbeitsgruppe natürlich auch Innovationen wie den transanalen Zugang mit bewertet. Und ich glaube, und das ist ein Bild aus einem Operationssitus und Sie schauen von unten nach oben. Wir werden noch Bilder dazu sehen in den nachfolgenden Vorträgen. Aber wenn Sie da schauen, da habe ich halt diese Nervenstrukturen, von denen wir vorher gesprochen haben. Und es wurde bereits in der Mittagspause, wir haben diskutiert, ja diese inferioren rektalen Äste, wie sie Herr Götze aus Erlangen Mitte letzten Jahrhunderts beschrieben hat, die sehe ich ja nicht. Naja, von oben sehe ich sie nicht, von unten sehe ich sie und das sind die, wir haben die auch weiterverfolgt, natürlich nicht disseziert, weil dann sind sie kaputt, sondern eben mit dem pelvinen Neuromonitoring klar zum inneren Schließmuskel verfolgen können. Die Expertenkonferenz habe ich angesprochen, das sind schon die letzten Dias, die wir in Hamburg abgehalten haben, als sozusagen Starterveranstaltung dieser AG. Da ging es ums Thema Rektumprolaps, unter anderem auch um das Thema kolorektales Karzinom und nächstes Jahr geht es dann um das Iliostoma beziehungsweise um die Rektumextirpation. Aber gerade beim Rektumprolaps, wenn man jetzt so die Landschaft, das sind alles kolorektale Zentren mit den größten Fallzahlen beziehungsweise von zertifizierten oder High-Volume-Zentren zusammengefasst und wir haben gefragt, ja, beim Rektumprolaps, was brauche ich jetzt noch weiter für Diagnostik? Ist es notwendig, dass ich diese Patientinnen und Patienten tatsächlich von Kopf bis Fuß abkläre? Die klinische Diagnose war bei diesem Krankheitsbild zumindest, liegt aber auch auf der Hand, ausreichend. Es war ein starker Konsens und die weiterführende Diagnostik lediglich in Anlehnung an zu erwartende Operationen, Abhängigkeit von den Komorbiditäten, aber nicht dogmatisch bei jedem Patient, bei jeder Patientin. Und je invasiver das Vorgehen, klar, desto ausführlicher die Diagnostik. Wenn man aber schaut, was sind Scores für die sogenannten Expertinnen und Experten, noch relativ unbekannt. Also ich glaube auch das, wenn wir das wollen, ist eine Aufgabe auch solcher Institutionen hier oder solcher Arbeitsgruppen, wie wir sie gegründet haben, da Klarheit und Licht ins Dunkel zu bringen, um sozusagen den diagnostischen Dschungel etwas aufzulichten. Wenn Sie schauen, die Abklärung der Obstipation beim Rektumprolaps, auch das ist ja ein hitziges Thema gewesen. Resizieren, ja oder nein? Die Resektionsrektopexie ist in Deutschland, möchte man sagen, Standard beim drittgradigen Rektumprolaps. Auch da, wie Sie sehen, gespaltene Meinung. Weitere Abklärung der Obstipation, also Diagnostik, also technische Abklärung, eigentlich zu 50% nicht notwendig. Die Anamnese ist das Ausschlaggebende, und da noch einmal eine Lanze, möchte ich noch einmal eine Lanze brechen, eben für solche Fragebögen, die ich finde, sind sehr wichtig. Und damit möchte ich konkludieren. Gehen wir weg von der bloßen Behandlung abnormaler Beckenbodenfunktionen, die wir in all unseren, in unserer apparativen Medizin entdecken, hin zur individualisierten Medizin. Das ist heute schon mehrmals gefallen. Zunehmend forensische Aspekte sind dennoch im Vordergrund. Kollege Hanzerl hat das ja auf den Punkt gebracht. Oder brauchen wir das alles nur mehr für die Studien? Wir fordern alle prospektiv randomisierte Studien. Dann dürfen wir uns auch nicht aufregen, wenn wir plötzlich wieder alle möglichen Latenzmessungen und Leitgeschwindigkeiten und Messungen unternehmen müssen. Oder besinnen wir uns wieder auf die altverdienten Weltmeister und verwenden unseren Untersuchungsfinger. Ich bin auch so ausgebildet worden, dass das ein sehr wichtiges Tool ist. Oder der Retentionstest wurde heute schon angemerkt. Und lieber Max, vielen herzlichen Dank. Ich habe mir das bei euch abgeschaut. Den Breitest mit der Blaufärbung, man kann das ja auch mit grün und braunem Farbstoff machen, geht alles wunderbar. Das stößt in die ähnliche Kerbe wie diese Ballontests, wo man halt die Sensibilität eigentlich mit ganz einfachen Hilfsmitteln messen kann. Was wir nicht machen sollten, ist die Augen, die Ohren und den Mund verschließen. Erstens sollten wir mit unseren Patientinnen und Patienten eingehend über mögliche Funktionsstörungen reden und dann vor allem im OP nicht die Augen zumachen, wenn es darum geht, diese Nerven zu schonen, zu identifizieren oder zu rekonstruieren. Mit der Ankündigung unserer 8. Innsbrucker Koloproktologie-Wintertagung, auch wenn ich jetzt in Berlin bin, aber wir haben es geschafft, ein Kooperationsprojekt zwischen der Charité und der MUI zu unternehmen, darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und Sie zu dieser Veranstaltung auch recht herzlich im nächsten Januar einladen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.